lasst uns zusammenkämpfen, einmütig. Und das ist so seine Thematik, diese Einheit zu betonen und die Freude dabei auch zu betonen. Und während er das macht, kommt er zu dem Herrn Jesus Christus und sein großes Werk, sein Werk, das er vollbracht hat in Kapitel 2. Und er führt ihn an als ein Vorbild der demütigen Gesinnung, als auch des Gehorsams. Denn der Herr Jesus Christus wird zu einer Illustration in diesem Text für eine demütige Gesinnung, der sich als Gott entäußerte und Mensch wurde und die Gestalt eines Sklaven annahm. Nun, er wurde das Vorbild in Gehorsam, weil er gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Und jetzt kommt der Apostel Paulus dazu und sagt, auch ihr Philipper, auch ihr seid gehorsam gewesen, nicht nur als ich bei euch war, sondern auch jetzt in meiner Abwesenheit. Und er bringt jetzt ein paar Befehle, wie sie, die Philipper, ihr Heil verwirklichen sollen. Und das wollen wir uns anschauen. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Philipper 2, die Verse 14 bis 18. Da heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns noch vor der Predigt zusammen beten. Herr, dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist das, woran wir unseren Glauben festmachen. Danke, dass du uns dein Wort verständlich machst. Auch wenn Dinge manchmal schwer zu verstehen sind. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der uns diese Dinge aufschließt. Dass wir verstehen können, was du sagst. Dass wir begreifen können und dass wir auch fähig sind, als deine Kinder im Gehorsam dir nachzufolgen. Und das bitte ich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Nicht durch meine Gedanken, durch menschliche Weisheit, sondern durch deine Weisheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir lieben dich und wir lieben dein Wort. Hab herzlich Dank, dass wir heute hier zusammen sein dürfen, um dich auch auf diese Art und Weise anzubeten, indem wir konzentriert auf dein Wort hören. Ich bete das in Jesu Namen. Amen. Nun, wie wir im Gehorsam auch freudig unsere Errettung verwirklichen, das wollen wir uns heute in unserem Predigttext ansehen. Und wenn ihr nur zwei Verse zuvor euch Vers 12 anschaut, dann seht ihr, dass Paulus dazu aufgerufen und geboten hatten, dass die Philipper ihre Erlösung, ihr Heil mit Furcht und Zittern verwirklichen sollten. Und darauf, so wie auf das Gebot aus Vers 14, kann man nur mit Gehorsam richtig antworten. Nun, bevor wir das uns näher anschauen, möchte ich einmal klarstellen, was das Verwirklichen der Erlösung bedeutet und was das nicht bedeutet. Die Erlösung des Menschen, so lehrt uns die Schrift, ist zu 100% das Werk Gottes. Die Erlösung beruht nämlich voll und ganz auf dem Evangelium von Christus Jesus. Und das Evangelium ist das genugsame, hinreichende oder hinlängliche Sühnewerk unseres Herrn Jesus Christus, der es geschichtlich vor 2000 Jahren vollendet hatte, indem er sprach, es ist vollbracht. Wenn wir jetzt in Vers 12 zu der Verwirklichung unseres Heils aufgefordert werden, ebenso wie in Vers 14 werden wir aufgefordert, dann kann das niemals in dem Sinne gemeint sein, dass wir zum Erreichen unserer Erlösung einen Beitrag zu leisten hätten. Das können wir nicht. Denn das Sühnewerk unseres Herrn ist in sich vollkommen und dem kann nichts in keiner Art und Weise mehr hinzugefügt werden. Dieses abgeschlossene Heilswirken unseres Herrn Jesus verkündigen wir heute, so wie Paulus und die Philipper damals es taten. Und meine Lieben, wir verkündigen Christus dabei nicht als einen potenziellen Erretter. Nicht als ein Erretter, der er sein könnte, der seinen Teil getan hat und der Mensch tut jetzt den Rest selbst dazu. Nein, nochmals, die Errettung ist Gottes Werk zu 100%. Wir sprechen heute vielmehr von der Anwendung der Errettung. Wenn wir heute leben, dann wird dieses Evangelium durch den Glauben auf uns angewendet. Wir werden gerettet. Aber auch das, den Glauben, hat Gott uns geschenkt. Nicht, weil wir so eine intellektuellen Intelligenzbestien wären, sondern weil Gott uns die Augen öffnet für sein Wort. Das nennt man Gnade. Gott greift einfach ein in unser Leben. Wir, die wir völlig hilflos sind, er greift ein und errettet uns aus Gnade, aus einer unverdienten Gunst. Du hast nichts dafür getan. Im Gegenteil, du hast nur Böses getan. Du hast die ewige Verdammnis verdient. Und dieses Heilswirken, das verkündigen wir, das Evangelium. Nun, zu Recht sprechen Theologen auch von der Zueignung der Errettung und nicht von der Aneignung. Wir eignen uns das nicht irgendwie an, sondern es wird uns zugeeignet. Das wird uns gegeben. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Wir verkündigen Christus, den ewigen Sohn Gottes, als das fleischgewordene Wort, den erniedrigten Sohn Gottes, der ganz Mensch geworden ist und es immer noch ist. Jesus, der den Vater in der Folge der Erniedrigung, den der Vater in der Folge seiner Erniedrigung und seiner Selbstentäußerung und seines stellvertretenden Todes erhöht hat. Und ihr wisst, was damit gemeint ist. Das haben wir schon im Text uns angeschaut. Er sitzt nämlich zur Rechten des Thrones. Bei seinem Vater. Er, der zu Recht den Namen hat, der über allen Namen ist, ist Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Jesus ist Herr, er ist Jahwe und wird unmissverständlich nach seiner Erhöhung als solcher bekundet. Ihr Lieben, all das haben wir schon in Kapitel 2 gehört. Jetzt ist Paulus dabei, die Anwendung der Erlösung im Leben der Philipper zu zeigen und fordert dabei, verwirklicht eure Erlösung. Also es ist nicht etwas, was wir dazu beitragen, dass wir erlöst werden, sondern jetzt sollen wir umsetzen, was diese Erlösung mit sich bringt. Das sind sozusagen die Werke, die aus der Erlösung entstehen. Nicht Werke zur Erlösung hin, sondern aus dem Glauben entstehen. Wir haben letztes Mal uns damit beschäftigt und haben gesehen, dass das die Heiligung ist, in der wir stehen. Wir sind nicht perfekt. Wir kommen zum Glauben und denken jetzt, oh, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jetzt machen wir nie wieder einen Fehler. Pustekuchen. Wir sündigen immer noch und wir merken, dass wir noch nicht vollkommen sind. Wir müssen uns heiligen und wir werden geheiligt. Wir wirken bei dieser Heiligung mit. Das ist gewissermaßen ein Synergismus, wo wir so Energien zusammenbringen. Aber wir werden durch das Wort Gottes geheiligt. Deshalb predigen wir das Wort. Deshalb erzähle ich nicht aus meiner Vergangenheit und erzähle euch Geschichten von mir selber oder irgendwelche aktuellen Dinge aus der Welt, sondern wir predigen das Wort, weil das Wort uns heiligt. Aber das ist nicht alles. Wir setzen uns nicht zurück und sagen, ah ja, jetzt werde ich geheiligt. Sondern wir nehmen aktiv an dieser Heiligung teil. Wir müssen gehorsam sein. Und das wird sehr deutlich in diesem Absatz. Verwirklicht eure Erlösung. Realisiert, was zu dieser Erlösung gehört. Und das Verwirklichen der Erlösung geschieht durch unsere fortlaufende Heiligung. Denn nicht alle durch den Sühnetod sichergestellten Segnungen können in einem Rutsch bei der Bekehrung geltend gemacht werden. Mit dem heutigen Predigttext beantworten wir die Frage, wie wir im Gehorsam auch freudig unsere Errettung verwirklichen. Zunächst sehen wir in Vers 14, wie wir im Gehorsam in allen Fügungen Gottes willig handeln. Okay? Und das sollen wir, weil das ist ein Befehl. Da heißt es, tut alles ohne Murren und Bedenken. Oh Backe, die revidierte Elberfelder von 2003 sagt, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegung. Ihr Lieben, Murren sind Unzufriedenheiten. Murren steht hier übrigens im Plural. Das sind Unzufriedenheiten, die in Auflehnung mit brummender Stimme, mit einem Gemurmel, ihr wisst, wie das ist, wenn man, muss das jetzt, ich will das jetzt nicht machen, das ist ein Murren. Und oft wird das mit unfreundlichen Worten zum Ausdruck gebracht. Dieses Murren, diese Unzufriedenheiten entspringen einer rebellischen Haltung gegen Gott. Und ihr Lieben, sie sind sehr ernst zu nehmen. Mit diesem Gebot verschärft Paulus deshalb in Vers 14 seine allgemeine Aufforderung zur Heiligung, dass wir mit Gottes Kraft das eigene Heil verwirklichen sollen. Und der Befehl wird hier in einem Punkt sehr genau. Und der Befehl konzentriert sich bei dieser Intensivierung offenbar auch auf vorhandene Probleme in der Gemeinde in Philippi. Dort gab es ein Murren. Dort gab es Uneinigkeit. Obwohl der Befehl keine Verbindung hier in diesem Vers, der Vers 14, keine Verbindung zum vorherigen Satz aufweist, nämlich grammatikalisch, und daher eigentlich auch unabhängig gelesen werden könnte, ihr Lieben, er setzt ganz offensichtlich den Gedanken des Paulus fort. Er sagt, ihr Lieben, Christus war gehorsam. Er war bis zum Tod gehorsam. Ihr seid es gewesen, nicht nur als ich bei euch war, sondern auch in meiner Abwesenheit, noch viel mehr. Und jetzt deshalb, verwirklicht, das ist der Befehl, verwirklicht euer Heil mit Furcht und Zittern. Und jetzt sagt er, tut alles ohne Murren und Bedenken. Das ist der zweite Befehl. Und er kehrt damit zu dem einen, zu dem Thema der Einheit zurück und zum anderen zu dem geforderten, würdigen Wandel des Evangeliums von Christus aus Kapitel 1, Vers 27. Das Thema Einheit wurde von ihm schon etwas ein bisschen beiläufig und rhetorisch im ersten Kapitel angedeutet. Und dann sehen wir deutlich in Kapitel 1, 27 und insbesondere in den Versen 1 bis 4 im zweiten Kapitel, wie er es anspricht. Das Thema der Einheit. Ihr Lieben, das ist so etwas wichtig für eine Gemeinde. Gemeinden sind heute auch überall zerstritten. Jeder macht sein eigenes Ding und keiner beugt sich dem, was Gott sagt. Das ist ein Problem. Und deshalb sagt er, kämpft zusammen, haltet zusammen, achtet den anderen höher als sich selbst. Strebe nicht nach irgendwie aus nächtigen Ehrgeiz, nach irgendwelchen Dingen, dass du Anerkennung findest oder sonst irgendetwas. Und zu den früheren Anmerkungen des Briefes in Hinsicht auf Zwietracht, Neid und Rivalität, selbstsüchtige Ambitionen, kommen jetzt in Vers 14 zwei neue Dimensionen dazu. Das könnte man auch eine Dimension sagen, weil das sind zwei Wörter, Murren und Bedenken. Es geht eigentlich um eine Sache, um das Rebellieren gegen den Willen Gottes. Das ist einmal das Murren, Plural, und zweitens das Bedenken, oder das sind auch, man kann das auch übersetzen als zweifelnde Überlegung oder auch Argumentieren, Kritik. Ja, das ist mehr schon fast eine Anwendung dazu, ein Kritik üben. Und es war so, dass diese beiden Elemente als Faktoren der Auseinandersetzung möglicherweise zwischen den Philippern, zwischen den Mitgliedern dieser Gemeinde zu finden waren und Paulus hier diesbezüglich gezielt Abhilfemaßnahmen einleitet. Aber ich denke, dass es nicht das Hauptaugenmerk ist. Es war nämlich gleichzeitig auch so, dass die Philipper mit ihrem Schicksal, den schwierigen Umständen, in denen sie aufgrund des Evangeliums lebten, vermutlich haderten. und Gott so mit zweifelnden Denkvorgängen begegneten. Herr, wie kannst du sowas tun? Und ich weiß, wir kennen das alle. Ich meine, hau dir nur mal auf den Finger, dann weißt du, oh, dann musst du auch, wie kann das jetzt sein? Warum passiert mir sowas? Und ja, dann richtet sich unser Murren, unser Klagen, unser, wie kann sowas sein, gegen Gott. Manchmal sind andere Menschen damit involviert. Beide Situationen sind absolut realistisch. Sowohl das Murren gegeneinander, als auch das Murren direkt gegen Gott. Jedes Murren gegeneinander ist auch ein Murren, ein Unzufriedensein, ein Hadern mit Gott. Nun, der erste Faktor in diesem Befehlsverbot ist das Murren. Da steht, alles tut ohne Murren. Und die Pluralform von pass alle stellt Paulus ganz bewusst an den Anfang, um zu unterstreichen, dass die Aufforderung sämtliche Bereiche des Lebens betrifft. Egal, was du tust. Das erinnert so ein bisschen, erinnert mich an 1. Korinther 10, 31, da sehen wir das Gegenstück. Da heißt es, tut alles zur Ehre Gottes oder wörtlich alles zur Ehre Gottes tut. Dieses Tun ist ein Verursachen, ein Bewirken oder ein Vollbringen. Die Gegenwartsform des Verbs deutet darauf hin, dass Paulus eine fortwährende, eine gewohnheitsmäßige Haltung für die Philipper anstrebt. Wenn sie etwas tun sollen, dann nicht nur einmalig. Nur einmal murren wir nicht. Einmal habe ich kein Bedenken. Nein, ständig, dauerhaft sollen wir so sein. Alles ist dabei so umfassend, dass es nichts auslässt. So weitreichend, dass es keine Ausnahme gibt. Und das heißt, tut absolut alles, was ihr jemals tut, ohne Murren und zweifelndes Fragen. Nun, jetzt haben wir ein Problem. Warum? Weil wir das alle kennen. Und ich möchte den Heuchler sehen, der sagt, ich kenne das überhaupt nicht, ich murre gar nicht. Also kommt mal zu mir in die Seelsorge hinterher, also dann werde ich euch zeigen, dass das irgendwie eine falsche Einschätzung von euch ist. Das ist eine riesige Herausforderung, ohne Murren und ohne Bedenken, ohne zweifelnde Fragen zu leben. Die Thematik des Murrens, ihr Lieben, können wir nicht beschönigen. Sie trifft uns alle. Und es ist gut zu wissen, dass wir alle dabei gemeint sind. Aber, ihr Lieben, das mindert nicht die Schwere dieses Vergehens, dieser Sünde. Auch wenn alle das machen, ist ja nicht so. Das macht ja sowieso alle. Leute, wir haben so ein verkehrtes Denken, wenn wir so denken. Wenn das jeder macht, ist die Sünde deshalb nicht geringer. Sie ist hässlich, sie ist schlimm. Murren gegen Gott ist äußerst schlimm. Es ist in der Nachfolge von allergrößter Bedeutung, dass wir das, was wir glauben und worauf wir vertrauen, ohne diese Dimension der Unzufriedenheit und zweifelnden Fragen leben. Und wirklich, alles, was in unser Leben kommt, ist aufgrund der Souveränität des Herrn Jesus Christus gewollt gekommen. Ihr habt ganz recht gehört, alles, absolut alles, was in dein Leben kommt, ist gewollt gekommen. Jeder Zustand, ob gut oder schlecht, jedes Ereignis, ob gut oder schlecht empfunden, jedes Handeln deinerseits oder jedes an dir stattgefundenes Geschehen, jede erfahrene Freude, jedes erfahrene Leid und Unglück, sowie jede von uns begangene Sünde steht unter seiner Aufsicht und Obhut und kommt durch sein aufmerksames Hirtenauge gewollt zu uns. Du weißt, das zu verstehen, braucht eine gewisse Reife, oder? Das ist die Lehre der Vorsehung Gottes. So wie Gott Dinge fügt. Gott entgeht nichts, absolut gar nichts. Der wusste um deinen Unfall, der wusste um dein Unglück bei der Arbeit, dass du deine Arbeitsstelle verloren hast. Vielleicht, dass deine erste Ehe nicht geklappt hat. Der wusste das alles schon, was genau in dein Leben kommen wird. Nichts entgeht deinem Hüter. Und nichts gelangt rein zufällig zu dir. Ihr Lieben, in seiner Erhöhung zu Rechten des Vaters regiert der Herr perfekt, sodass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, wie heißt es dort in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass Gott, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aufgrund der Vorsehung Gottes, und ich habe hier in unserer Überschrift Fügung Gottes gesagt, kommen die Dinge des Lebens nicht zu uns von ungefähr. Und Zufall könnt ihr auch aus eurem Sprachjargon streichen. Es gibt keinen Zufall. Ja, ich habe zufällig meinen Freund am Strand in Dänemark getroffen. Oh, was für ein Zufall. Das war kein Zufall. Du bist dahin gefahren, wolltest an den Strand und er ist dahin gefahren und wollte auch zum Strand. Das ist doch kein Zufall. Wo ist das ein Zufall? Das ist kein Zufall. Das ist beides geplant gewesen. Dass ihr euch getroffen habt, ist kein Zufall. Das ist einfach so passiert, weil ihr beide da wart. Nun, bei Gott gibt es das nicht. Aufgrund der Vorsehung Gottes kommen Dinge durch ihn zu uns. Sie kommen von ihm. Welch wunderbare Botschaft. Deshalb gibt es keinen Grund zum Murren und zweifelnde Fragen zu stellen oder gar offen ausgesprochene Kritik an unseren Gott zu üben, selbst in indirekter Weise nicht. Diese Dinge sind fehl am Platz. Sie sind sogar überaus sündig und böse. Und ich weiß, wir sind an dieser Stelle auch alle überführt. So wie bei jeder anderen Sünde auch, entehren diese Verhaltensweisen unseren Herrn und Gott. Aber nicht nur das Verhalten, sondern unsere Einstellung, unser Herz. Es geht nicht nur darum, dass du leise grummelig bist oder murrst, sondern dein Herz. Dass du innerlich irgendwie eine Aversion und dass du da gegen Gott gerichtet hast. Was macht er jetzt mit mir? Warum soll das? Was soll das jetzt schon wieder? Das ist eine schreckliche Sünde. Lasst uns diese schweren Sünden in unserem Leben bekennen. Lasst sie uns lassen. Lasst sie beiseite. Tut sie beiseite. Ich weiß, das werden wir auf dieser Seite der Ewigkeit niemals perfekt erreichen. Wir sind so schnell am Rummeutern und am Mohren, am Hadern. Aber achtet mal bewusst darauf. Und denkt nicht einfach, oh ja, der andere macht es auch. Das macht nochmals die Sünde nicht schwieriger. Dass viele Menschen in die Verdammnis, in die Hölle gehen, macht die Hölle nicht schöner. Lass uns stattdessen im Gehorsam dem Herrn vertrauen und im Vertrauen unsere Erlösung verwirklichen. Nun, nachdem wir nun den Befehl kurz betrachtet haben, wollen wir erkennen, was der Befehl des Paulus bewirken soll. Und wir beantworten dabei die Frage, wie wir im Gehorsam auch freudig unsere Errettung verwirklichen. Wir haben schon gehört, wir sollen das mit Furcht und Zittern tun, aber auch freudig, dieses auch bedeutet nicht nur in Furcht und Zittern. Wir sitzen nicht nur da und der lebendige Gott, oh, ich habe Furcht, sondern mit Freude sind wir respektvoll gegenüber unserem Gott. Und dafür betrachten wir Vers 15 und machen daraus unseren zweiten Punkt. Da heißt es, im Gehorsam den Zweck unserer Berufung erfüllen. Wie können wir das also machen? Indem wir den Zweck unserer Berufung erfüllen. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Und schaut mal, da heißt es, damit ihr unsträflich und lauter seid und tadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Die Absicht hinter der Ermahnung steht, die hinter dieser Ermahnung steht, hat einen weitführenden, einen weitreichenden Zweck. Es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass die Ermahnung zur Zufriedenheit und dem Vertrauen, in Vers 14 als Gebot negativ ausgedrückt, dass wir diese Störfaktoren ausräumen und erkennen, dass sie wirklich keine Nebensache sind. Und der Vers 15 sagt uns, warum. Und der Vers beginnt mit dem sehr freundlichen Wort oder sehr hilfreichen Wort, damit. Oh, das lieben wir als Bibelausleger sehr. ein sehr hilfreiches Wort, denn es zeigt uns meist an, dass ein finaler Satz eingeleitet wird, der den Zweck und die Absicht von etwas aufzeigt. Nicht murren und ohne zweifelnde Fragen Gott zu folgen. Warum? Damit ihr unsträflich und lauter seid und tadelige Kinder Gottes inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Oh Paulus, das ist wirklich logisch und macht total Sinn. Und wir wollen auch gehorsame Kinder sein. In Vers 15 wird uns deshalb der Zweck gegeben. Schau mal, warum wir als Gläubige die richtige Einstellung haben sollten, wenn wir nach Heiligung streben und so unsere Errettung verwirklichen. Das sind zunächst die beiden Wörter, amemptos, griechisch, und akeraios, das bedeutet unbescholten zu sein und ohne Vermischung mit dem Bösen, frei von Arglist zu leben, unvermischt mit dem Bösen zu leben, rein zu sein. Und das lässt uns als makellose Kinder Gottes, wenn wir so sind, inmitten unserer bösen, wörtlich krummen oder verbogenen, so wie vom Weg geratenen Gesellschaft, lässt uns scheinen, es lässt uns leuchten. Ein Leben ohne Murren und Bedenken gehört zu unserer Unbescholtenheit. Nochmals, hier geht es nicht um Perfektion. Wir sind nicht perfekt. Das geben wir ehrlich zu. Der Schreiber des Johannesbriefes sagt, wer sagt, dass er ohne Sünde ist, der ist ein Lügner. Wir sündigen noch, aber wir können uns reinigen, wie er rein ist, sagt auch Johannes. Auch wenn wir das nicht perfekt in unserem Wandel erreichen, aber das Licht, eben das Licht, das wir sein können, das durch die Unterordnung, unter die Fügung Gottes hervorstrahlt, wird von der Welt, die in absoluter Finsternis lebt, sehr wohl wahrgenommen. Lieben, wenn ihr mit einer Kerze in einen sehr dunklen Raum geht, könnt ihr schon was sehen. Manchmal ist unser Leben einfach nur wie so eine Kerze. Auch wenn wir wie helle Strahler sein sollen, Scheinwerfer sein sollen, ja, so ist unser Licht manchmal gedimmt. Wir streben aber danach. Eben unbescholten zu sein, in dieser verkehrten Gesellschaft, da fällst du einfach auf. Wenn du nicht mitmachst in deinen Taten, wenn über die Politik hergezogen wird und du sagst, ja, das ist wirklich schlimm und das ist das Schlimmste, was es gibt und du gehst so richtig mit und ich sage, weißt du was, ich weiß, es wird so kommen, steht alles in der Bibel. Wir brauchen uns nicht aufregen, das kommt sogar noch viel schlimmer. Ich kann euch was sagen, ich kenne das Wort Gottes, ich weiß, was kommen wird, mich überrascht das überhaupt nicht. Oder wenn ich bei meinen Steuer oder beim formalen Papieren und Ausfüllen, was irgend für unsere Beamter, da kann man schon manchmal so ein bisschen, murren. Und wenn du dann irgendjemand hast, der sagt, oh, ja, ich mache das einfach. Weißt du was, die geben mir sogar von meinem Steuer was zurück. Ich mache das einfach. Also was nützt dir das Murren? Das hat Gott. Gott hat die Regierung eingesetzt. Er hat jede Regierung eingesetzt, ob sie gut ist oder schlecht. Zu Paulus Zeiten war Nero an der Macht. Und Paulus sagt, ordnet euch der menschlichen Obrigkeit unter. Wow, absolut. Also, wenn ihr so lebt, unbescholten lebt, in dieser Gesellschaft, dann strahlt ihr hervor, unweigerlich. Was ist das denn für einer? Ja, auf einmal ist das Augenmerk auf euch gerichtet und ihr bringt hervor, was sie vorher nie sehen konnten. Nämlich ihre eigene Sünde. Sie werden überführt. Menschen werden überführt. Ich erinnere mich an meinen Chef damals in Süddeutschland. Er sagte, hey Dieter, wir sagen dem Kunden, das ist ein Versicherungsschaden, das ist eben einfach. Ich sage, tut mir leid, kann ich nicht machen. Ich betrüge nicht. ich mache das ja eigentlich auch nicht. Und dann fing ein langer Vortrag darüber, ging ein Vortrag darüber, warum er ja ein ganz ehrlicher Mensch ist. Und interessant, was das ausgelöst hat. Einmal ein Licht zu sein, hat diesen Mann sofort veranlasst zu merken, ich bin nicht ganz sauber. Ich mache das nicht richtig. Und er musste sich rechtfertigen. Nun, so wie hier in Vers 15 beschrieben, sollen wir sein. Beziehungsweise müssen wir durch die Heiligung werden, genomais, wir werden so. Wenn du das als Kind Gottes auch nicht perfekt darstellst, du bist als Neuschöpfung Gottes in diese Richtung unterwegs. Du gehst in diese Richtung. Und es geht darum, Licht zu sein, wie es Jesus während seines ersten Aufenthaltes auch war. Er sagte, jetzt bin ich das Licht der Welt. Und später sagte er, ihr seid das Licht der Welt. Schlagt einmal nur kurz auf. Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt spricht er auch davon und sagt dort den Nachfolgern, den Jüngern, ihr seid, hier ist irgendwas ausgegossen. Ich habe nicht in die Hose gemacht, aber hier läuft Wasser. 5 Vers 14 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das ultimative Ziel. Das ist unser Ziel. Wir wollen unbescholten sein zu Gottes Ehre. Nun, Paulus, fragen wir jetzt, hilfst du uns auch jetzt mit dem, wie wir das Ganze erreichen können? Ich meine, wie kann ich frei sein vom Murren und zweifelnden Fragen gegen Gott? Und wie kann ich unbescholten sein? Wie kann ich denn dieses Licht sein? Nun, Paulus zeigt uns das. Wie ist es möglich, lauter zu sein? Wie kann ich effektiv sein, meiner Berufung nachkommen? Was ist die Antwort auf meine Unzufriedenheit? Die Antwort gibt er uns in Vers 16. Und das ist mein dritter Punkt. Nämlich, indem wir im Gehorsam Gottes zielführendes Mittel nutzen. Und ihr könnt das Nutzen auch durchstreichen. Ihr könnt auch beachten sagen. Nutzen hört sich so mechanisch an. Beachten. Gottes zielführendes Mittel beachten. Vers 16. Und die Übersetzer haben das auch sehr wunderbar ausgedrückt hier. Da heißt es, indem ihr das Wort des Lebens darbietet. Das zeigt die Art und Weise, wie wir das erreichen können, auf welche Art und Weise. Mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Paulus gibt den Philippern die Lösung für die Verwirklichung der Erlösung zu einem zufriedenen und wie wir im Anschluss noch sehen werden, freudigen Leben an die Hand. Die Lösung liegt in dem gehorsamen Festhalten an dem Wort des Lebens. Das Wort des Lebens, ihr Lieben, ist das zielführende Mittel, das Medium in der Verwirklichung unserer Errettung. Warum heißt es hier Wort des Lebens? Kann er nicht einfach nur Wort Gottes sagen? Er sagt, das Wort des Lebens, ist das nicht der Ort, wo unsere Kinder Freizeiten machen? Da am Starnberger See oder am Köriser See? Nein, nein. Hier ist das Evangelium Gottes gemeint. Das Wort des Lebens ist das lebensspendende Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus ist es, das uns Leben gewährt und das auch anhaltend ist, weil es ewiges Leben ist. Ohne das Evangelium von Christus gäbe es kein geistliches, kein ewiges Leben. Ohne das Evangelium von Christus Jesus bist du und bleibst du geistlich einfach tot. Du lebst vielleicht physisch, aber du bist geistlich tot. Du hast keinerlei Antenne für das, was Gott sagt. Du willst das nicht. Du willst dein eigenes Leben führen. Das interessiert dich nicht, was Gott sagt. Als geistliche Menschen wissen wir, dass Gott sprach. Und das lesen wir bereits auf den ersten Seiten der Schrift. Er sprach und es geschah. Er hat die gesamte Schöpfung, diese Welt aus dem Nichts ins Dasein gesprochen. Wunderbar. Wir glauben das hier. Wir glauben nicht an irgendeinen Knall. Das glauben Knallköpfe, an eine Urknalltheorie. Nein, Gott hat geschaffen. Er hat gemacht. Er sprach und es war da. Und das geschriebene Wort Gottes nun von der Erniedrigung und der Erhöhung des Christus. Das Evangelium ist der Schlüssel für Gottes neue Menschheit, deren Geschöpfe die Gläubigen sind. Das Evangelium ist von daher das Wort des Lebens. Kurz gesagt, zusammengefasst, ist es die Person des Christus, der unser Heil erwirkte. Als Kinder Gottes wurde unsere Errettung sogar schon vor Grundlegung der Welt im ewigen Ratschluss gesichert. Das ist der Hammer. Wenn wir das lesen und wenn du da in der Bibel auf einmal an diese Stelle kommst, dann kommst du richtig ins Staunen. Paulus schreibt in 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9, da sagt er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Das ist zur Zeit, als sie lebten. Das ist die Anwendung. Nicht aufgrund unserer Werke hat er das getan, haben wir auch schon geklärt, 100% sein Werk, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Absoluter Hammer. Was sagt das? Dass Gott dich als Kind Gottes vor Grundlegung der Welt ersehen hat, sein Eigentum zu sein. Können wir das fassen? Wir können es nur glauben, weil Gott das gesagt hat. Und wenn wir nun durch den geschenkten Glauben heute leben, weil wir durch die Anwendung des Evangeliums Rettung erfahren haben, dann weil der Heilige Geist die ganze Fülle der durch das Werk Christus sichergestellten Segnung auf uns, seine Kinder, anwendet. Und zwar häppchenweise, in Stufen, nach und nach. Das ist die göttliche Seite dieser progressiven Heiligung, dieser fortschreitenden Heiligung. Gott macht uns immer mehr seinem Sohn ähnlich. Er gestaltet uns um in das Bild seines geliebten Sohnes. Er möchte, dass wir so sind wie Christus. Er heiligt uns, bewirkt auch, was unser Wollen und Vollbringen angeht, alles. Heiligung nimmt Gott durch sein Wort vor. Wir werden geheiligt durch das Lesen, Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, werden wir geheiligt, abgesondert für ihn. Auf einmal erkennen wir, oh, das sollte ich nicht tun. Das soll ich tun. Dies sollte ich nicht tun. Oh, ja, das tue ich. Wenn Gott das will, dann werde ich das tun. Wenn mein Herr Jesus das liebt, dann tue ich das. Und so heiligt er uns durch sein Wort. Das Wort, durch das er uns zuvor auch gezeugt hat, sagt Jakobus, Jakobus 1, Vers 18, durch das Wort der Wahrheit hat er uns gezeugt. Wir sind zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Und gleichzeitig nehmen wir den Teil unserer Verantwortung aber wahr. Das haben wir in der letzten Predigt gesehen, bei den Versen 12 und 13, dass es unsere Verantwortung ist, in der Heiligung alles dran zu setzen, was wir können, wozu wir befähigt werden durch unseren Gott. Nun, der Beginn von Vers 16 betont dem griechischen Text das Wort des Lebens. Gefolgt von nicht, dass es wichtig ist, aber für mich war es wichtig, ein adverbiales Partizip der Mittel. Dieses Partizip, ein Verb, eine Verbform, zeigt an, auf welche Weise das Wort des Lebens wirksam ist. Und der Begriff darbietet, ihr habt die Schlachter meistens vor euch jetzt, die Schlachter 2000, ist meines Erachtens nicht passend übersetzt. Da heißt es darbietet, schaut mal hin. Besser übersetzt wäre hier achtgebend oder festhaltend, verharrend, Der Begriff zeigt an, auf welche Weise man sich dem Wort des Lebens gegenüber verhalten muss, damit es den Philippern und uns heute ebenso dazu gereicht, ohne Murren und ohne kritischen Denken Gott gegenüber zu handeln. Lieben, wenn ihr daran festhaltet, an diesem Wort, dann wird es euch verändern. Das Wort des Lebens, das Evangelium ist das Mittel, das uns in unserer verdrehten Gesellschaft Licht sein lässt, wenn wir daran nur daran festhalten und beharrlich darauf achten, dann wirst du hell scheinen in dieser pervertierten Gesellschaft. Und das ist notwendig, damit wir dem von Paulus geforderten würdigen Wandel des Evangeliums von Christus aus Kapitel 1, Vers 27 gerecht werden. Erinnert euch, der Befehl, der da ausging, wandelt nur des Evangeliums von Jesus Christus. Würdig, würdig, würdig. Unser Leben ist nur dann recht zu führen, wenn wir Kinder Gottes gehorsam auf das Wort des Lebens achten, beständig achten, daran festhalten. Nur das Wort des Lebens muss von uns ununterbrochen und fortwährend Aufmerksamkeit erhalten. Und was ist damit gemeint nochmal? Das Evangelium. Fortwährend auf das Evangelium zu sehen. Das sind die Verse, die wir gerade behandelt haben, nämlich die Erniedrigung des Christus, sein Gehorsam bis zum Tod und seine Erhöhung. Darauf müssen wir ständig achten und sagen, weißt du was? Unser Herr Jesus Christus war gehorsam. Er hat gezeigt, dass er trotz allem Widerstand, durch aller ungerechter Behandlung, er blieb gehorsam. Bis zum Tode am Kreuz. Das ist unser Vorbild. Daran müssen wir festhalten. Ihr Lieben, wenn der Herr Jesus das uns vorgelebt hat, dann sollen wir dem nacheifern. Nur auf diese Weise ist es möglich, unserer Berufung, unserer Lebensbestimmung gerecht zu werden. Ihr Lieben, unser Leben, die Wege Gottes ohne Hader und ohne Bedenken, gehorsam zu akzeptieren und zu tun, was recht ist, ohne sich gegen Gott aufzulehnen, in der Annahme des allweisen Gottes, seiner Vorsehung. Wenn wir das tun, dann sind wir wirklich ein mächtiges Zeugnis. Und ich meine jetzt nicht nur, und Paulus meint auch nicht nur, jeder individuell, natürlich ist das notwendig, aber gemeinsam, als ein Leib, zusammenstehen, zusammenkämpfen, den anderen zu beachten und nicht zu sagen, ach, der ist nicht so wichtig, der ist nicht so wichtig. Jeder ist ein Teil an dem Leib Jesu Christi, ein Glied an dem Leib Jesu Christi. Und das Wort des Lebens ist dabei von essentieller Bedeutung in deiner Heiligung. Halte fest am Evangelium. Das heißt, wir blicken ständig zurück auf das vollbrachte Sühnewerk des Christus und betrachten gleichzeitig sein Vorbild des Gehorsams. Und was war noch, warum wurde das Beispiel noch angebracht? Zur Illustration einer demütigen Gesinnung. Schaut mal auf Kapitel 2, Vers 5. Wir sollen die Gesinnung des Christus haben. Also Christus ist hier unser absolutes Vorbild. Wir sollen so gesinnt sein, wir sollen so gehorsam sein und nur so können wir unserer Berufung gerecht werden. Und wir blicken dafür zurück auf das Vollbrachte. Und gleichzeitig sind wir auch weitsichtig und sehen in die Zukunft. Paulus sagt in diesem Text, mir zum Ruhm, haltet fest, mir zum Ruhm, am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Liebe, ihr Lieben, die Weitsichtigkeit, die sich aus dem Festhalten am Wort des Lebens ergibt, liegt darin, dass wir nicht eine eigene Bauchnabelschau betreiben, nur immer auf unsere Umstände hier im Moment und sagen, oh ja, Mensch, wir sind so schlecht, wir haben dies nicht, wir haben das nicht und oh Mensch, wir sind ja die ärmste Gemeinde von allen und wir haben ja so viele Probleme und hör auf, schau zurück auf das vollendete Werk am Kreuz und schaut nach vorne und das ist heilsam, auf den Tag des Christus. Da, wo wir vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen werden, dem Bema, dem Schiedsgericht. Und wir werden belohnt werden. Ihr Lieben, alles, was in dem Moment passiert, ob dir jemand irgendwas an den Kopf geworfen hat oder nicht, vergiss es. Ich krieg Lohn von meinem Gott. Er wird mich belohnen. Das motiviert mich, weiterzumachen. Ja, man hat mich schlecht behandelt. Weißt du was? Guck mal an, wie sie Jesus behandelt haben. Hat er sich deshalb irgendwo davon abbringen lassen, ans Kreuz zu gehen? Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt sogar, um der vor ihm liegenden Freude willen, achtete er die Schande nicht. Und achtet auf ihn, der solche Schande gegen sich erduldete, sagte er, damit ihr nicht matt und müde werdet. Macht weiter, guckt auf Jesus zurück. Guckt auf das, was er für euch erreicht hat und dann guckt auf der anderen Seite in die Zukunft zum Tag des Christus. Den hatte er, Paulus, schon vorher erwähnt. Ihr wisst, in Kapitel 1, Vers 6 sagt er, der in euch das Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden, bis auf den Tag des Christus. Und dann auch nochmals in Vers 10. Das war den Philippern sehr wohl vor Augen. Oh, das wird Herrlichkeit sein, eine Wonne sondergleichen. Dort werden wir gemeinsam sein, zusammen mit unseren geistlichen Leitern, wie es aussieht hier, damit auch eure Leiter und eure Hirten gemäß der Selbstlosigkeit in euch, was für eine Selbstlosigkeit, achtet einen anderen höher als euch selbst, achtet auf das, was des anderen ist. Die Philipper sollten jetzt darauf achten, dass Paulus nicht vergeblich gearbeitet hat. Er sagte, gemäß der Selbstlosigkeit, sich am Tag des Herrn für euch rühmen zu können. Er wollte sich für sie rühmen können. Er wollte nicht sagen, oh, meine Arbeit, die war völlig umsonst. Seid demütig und achtet nicht auf das Eure, sondern auch das, was des anderen ist. Mit anderen Worten, unser Mohren zieht Gericht nach sich. Ganz wie wir das im Alten Testament beim Volk Israel gesehen haben. Und ich erinnere mich, ich war entsetzt, als ich Geschichten gelesen habe und dann murrten sie. Ich konnte überhaupt nicht verstehen, war relativ naiv als junger Gläubiger und habe gesagt, wie können das sein? Die sind doch gerade durch das Rote Meer gegangen. Wie können sie jetzt schon wieder murren? Und ich habe jetzt mittlerweile mehr Lebenserfahrung und ich weiß, dass ich selbst betroffen bin von diesem und dass wir dieses Murren abstellen müssen. Und weil Paulus nun so persönlich ist und mit solch großer Herzlichkeit diese Ermahnung uneigennützig und zum Wohle der Philipper und zum Wohlgefallen Gottes vorträgt, bringt er sich jetzt auch noch weiterhin ins Spiel und setzt sich gewissermaßen als ein Vorbild für sie ein. Nun, wir haben bisher gesehen, wie wir im Gehorsam unsere Errettung verwirklichen sollen. Das heißt, wie wir leben sollen. Unser ganzes Leben ist zur Heiligung, ist eine Heiligung. Wir haben gesehen, dass wir uns in allen Fügungen Gottes, willig handeln sollen. Nicht auflehnend, nicht rebellisch, nicht mit Bedenken. Wir haben gesehen, dass wir das erreichen können, indem wir den Zweck unserer Berufung erfüllen. Und wir haben können das erreichen, indem wir Gottes zielführendes Mittel beachten. Und jetzt wird es ganz explizit deutlich, wie wir im Gehorsam auch freudig unsere Errettung verwirklichen. Punkt 4 heißt es, im Gehorsam freudig Vorbilder sein oder werden, könnt ihr auch dahinter schreiben. Im Gehorsam freudig Vorbild sein oder Vorbilder ist hier, er spricht die ganze Gemeinde an, wir alle sollen Vorbilder sein. Da heißt es in Vers 17 und 18, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Wir haben bereits von der Verwirklichung der Erlösung mit Furcht und Zittern gelernt. Jetzt fügt der Apostel dem eine gewichtige Komponente hinzu. Und er betrachtet dabei seine eigenen Umstände und sieht darin für die Philipper ein geeignetes Vorbild für eine freudige Verwirklichung ihrer Erlösung. Ich meine, denkt nur einmal daran, dass Paulus beim Schreiben dieser Epistel im Hausarrest sitzt. Gekettet jeweils an einen römischen Soldaten, der nicht einfach mal so hingehen kann, wo er möchte. Er kann auch nicht das Evangelium verkündigen, wo er möchte. Er war seiner Freiheit beschnitten. Und er kann wirklich einfach nicht, wir wissen gar nicht, was es bedeutet, aber nicht frei herumlaufen. Kann nicht einfach sagen, oh, heute gehe ich dahin, morgen gehe ich dahin. Nein, er war festgesetzt worden. Und er wusste nicht einmal, wie es mit seinem Leben weitergehen sollte. Sein Leben war in einer tatsächlichen Gefahr. Und dennoch, was macht er? Murrt er jetzt erstmal eine Runde? Oh, das ist alles so, die Kette, die scheuert so. Nein, nein, keinerlei Weise von Murren. Er ist zufrieden, voller Freude und er kennt die ungeahnten Möglichkeiten, Licht zu sein. Und das ist er dort bei den Prätorianern, an die wären nie rangekommen. An diese Soldaten. Stell dir vor, nochmals, an die Soldaten gekettet, bringt er ihnen das Evangelium und die können nicht weglaufen. Ja, uns laufen Leute weg, wenn wir von Gott erzählen, dann sind sie husch, husch weg. Aber die konnten nicht weglaufen. Und er sieht diese ungeahnten Möglichkeiten und viele kommen zum Glauben. Oh, und er murrt nicht und stellt Gott nicht zweifelnd in Frage. Er gehorcht Gott mit Furcht und Zittern und erfüllt gleichzeitig den Zweck seiner Berufung mit größter Freude. Paulus selbst hält sich beständig an das ihm geoffene Wort des Lebens fest. Das Evangelium ist für ihn alles. Und ich habe gesagt, das Evangelium, gekürzt gesagt, ist wer? Christus. Er sagt, Christus ist mein Leben, sagt er. Das Evangelium ist mein Leben. Soll ich da traurig sein? Die Förderung des Evangeliums ist sein absoluter Lebensinhalt. Und er selbst bleibt im Lichte seines potenziellen stattfindenden Martyriums froh und er ist freudig. Vers 17 nochmal. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Und Paulus vergleicht hier sein Leben mit einem Trankopfer, die Priester in Israel zu bestimmten Brandopfern darbringen sollten. Dabei wurde nämlich ein Viertel Hin, das ist eine hebräische Maßeinheit, ungefähr 3,5 Liter Wein, wurde auf das Brandopfer oder auf das Schlachtopfer gegossen. Und zwar in Verbindung mit jedem geopferten Schaf. Und der Wein, wie ihr euch vorstellen könnt, der verdunstete in dem Brand in nur wenigen Sekunden. Und so betrachtet Paulus sich im Angesicht seines möglichen, bald stattfindenden Martyriums. Paulus, er war ein auserwähltes Werkzeug Gottes und ihm wurde die Gnade von Gott verliehen, dass er ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein sollte, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Römer 15, Vers 16. Sein priesterlicher Dienst bestand darin, Gott eine Opfergabe aus einer Vielzahl von bekehrten Heiden darzubringen. Und das tat er. Dazu gehörten die Philipper, denn sie waren durch seinen Dienst errettet und zur ersten Gemeinde auf dem europäischen Festland geworden. Paulus war über seine Situation nicht etwa enttäuscht oder haderte in dieser Angelegenheit mit Gott. Er stritt auch nicht mit anderen darüber. Er war nicht mit Gott am Argumentieren. Er war sogar froh und freute sich und sagt jetzt und befiehlt es. Das ist übrigens der dritte Imperativ, der dritte Befehl. Der erste war, verwirklicht eure Errettung mit Furcht und Zittern. Das zweite war, tut alles ohne Murren und Bedenken. Und das dritte ist, freut euch Freut euch mit mir zusammen dann, Vers 18. Und so nutzt er diesen Umstand, um ihn mitzuteilen, dass Freude das legitime und erwünschte Element ist, um neben Furcht und Zittern die eigene Erlösung im Gehorsam Gott gegenüber zu verwirklichen. Wir sind also nicht nur ehrfürchtige Menschen vor Gott, sondern wir freuen uns auch. Und diese Freude kommt nochmals, wodurch? Durch das Evangelium, durch Christus. Was hat er getan? Er gab sich für uns selbst dahin. Oh, blickt immer darauf zurück. Wenn ihr denkt, euch geht es schlecht, dann schaut auf das, was in der Zukunft kommen wird. Der Tag des Christus wird kommen und wir werden Lohn empfangen. Und wie wunderbar das ist, zu wissen, dass diese Dinge der Wahrheit entsprechen. Nun, so sehen wir, wie wir im Gehorsam auch freudig unsere Errettung verwirklichen können. Lasst uns danach streben. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir sind dir so dankbar für dieses Schreiben des Apostel Paulus an die Philipper. Wie wunderbar es ist, zu sehen, dass dieser Mann nicht verärgert, zornig irgendwo in einer Zelle sitzt und sich selbst bemitleidet und die Finger auf andere zeigt oder gar auf dich zeigt, murrt und zweifelnde Fragen hat an dem, was du mit ihm tust. Herr, danke, dass Paulus gehorsam war in allen Fügungen, in aller Vorsehung, dass er bereit war, den Zweck seiner Berufung als ein besonderes Werkzeug, ein Heidenmissionar zu erfüllen, dass er im Gehorsam auch dein Wort beachtete, immer wieder auf das Evangelium zu sprechen kam. Und Herr, genau das wollen wir auch. Mögest du unser Mittelpunkt sein. Mögen wir dich beachten. Mögen wir auf das sehen, was du bereits vollkommen getan hast, uns erlöst hast. Und jetzt wollen wir diese Dinge umsetzen in unserem Leben und dabei auch im Gehorsam freudige Vorbilder sein, auch für andere. Hilf uns dabei. Wir brauchen deine Hilfe. Und wie du versprochen hast, bist du derjenige, der das Wollen und das Vollbringen wird. Wir können ohne dich nichts tun. Hab Dank für diesen Gottesdienst. Danke für dein Reden zu uns. Wir lieben dich dafür. In Jesu Namen. Amen.